1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 10 bis 17, hört das Wort Gottes. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist die ewige Wahrheit und wir bitten, Herr, dass du durch deine Wahrheit, Herr, unsere Herzen erleuchtest. Wir bitten, dass du uns durch deinen Geist die Kraft gibst und die Fähigkeit, Herr, dein Wort zu verstehen. Herr, wir bitten, dass du unsere Herzen weich machst, damit wir glauben, was in deinem Wort steht und damit wir es in unserem Leben anwenden. So bitten wir im Namen unseres Herrn und Heilandes, im Namen Jesu Christi. Amen. Lasst mich euch zu Beginn des Gottesdienstes ein paar Fragen stellen. Wir beginnen vielleicht mit den Sportfans unter euch. Fragen müsst ihr nicht laut beantworten. Was ist euer Lieblingsverein? Oder vielleicht euer Lieblingssportler? Die Person, wo ihr denkt, der hat es im Sport weit gebracht. Das ist ein Ziel, dort hinzukommen. Oder vielleicht, wer ist dein Lieblingspromi, dein Lieblingsschauspieler? Wer ist dieser Darsteller, von dem du jeden Kinofilm dir anschauen musst? Der einfach der Schauspieler aller Schauspieler ist. Was ist deine Lieblingsfarbe, dein Lieblingsmusiker, dein Lieblingsessen? Vielleicht eine Frage an die Mädchen unter uns oder die Frauen, die jung geblieben sind unter uns. Was ist deine Lieblingsprinzessin? Das ist nicht die Frage, die der Fragen die Mädchen stellen. Ist es Elsa oder ist es vielleicht Anna? Ich habe gesagt, Frozen ist immer noch im Trend. Ich habe gehört, die neueste Prinzessin, die aufgekommen ist, heißt Prinzessin Sophia. Keine Ahnung, vielleicht ist das euer Lieblingsprinzessin. Was ich damit zeigen will, ist, dass wir alle dazu neigen, Favoriten zu suchen. Es ist egal, ob es unser Lieblingsfilm ist, der Film, den wir unbedingt schauen wollen, ob es unser Lieblingsverein ist, der Verein, den man seit der Kindheit her unterstützt und bei dem es egal ist, ob er erfolgreich ist oder nicht, man steht hinter diesem Verein. Es ist der Musiker oder Schauspieler. Wir alle suchen uns Favoriten. Wir alle werden sogar dazu getrimmt, Favoriten zu haben. Wie oft hören wir die Frage, was magst du am liebsten? Wie oft werden Kinder die Frage gestellt, was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsessen? Kein Problem unserer Zeit. Ich glaube, meine Eltern haben schon im Poesiealbum geschrieben und haben diese Fragen beantwortet. Wir haben alle im Poesiealbum geschrieben und haben diese Fragen beantwortet. Und die nächste Generation wird es auch machen. Vielleicht ist so ein Poesiealbum oder so ein Fragebogen eine App geworden, in der man Informationen über seine Freunde sammelt, weil Apple oder Google die Informationen nicht einfach so rausgeben. Aber irgendwie werden wir ständig darauf getrimmt, Favoriten zu benennen. Das zu benennen, was wir lieben, das, was wir wollen, das, was wir gerne haben. Und das haben die Menschen schon immer gemacht und die Gemeinde in Korinth war nicht anders. Die Gemeinde in Korinth hat das Gleiche gemacht. Und wir haben gesehen, dass Paulus angefangen hat, sie dafür zu kritisieren. Er hat sie kritisiert für das, was sie gemacht haben. Wir verstehen, die Gemeinde lag in einer Stadt, war Teil einer Stadt, die vom Konkurrenzdenken, vom Wettbewerb geprägt war. Es gab in Korinth regelmäßig eine kleine Version der Olympischen Spiele, wo die Wettkämpfe ausgeführt wurden, wo es darum ging, der Beste zu sein, wo man seinen Lieblingssportler unterstützt hat. Es gab ständig Geschäftsleute, wir kennen es von Märkten, die versuchen, dich für irgendwas zu gewinnen, für Produkte, die sie vielleicht gerade frisch aus dem Orient importiert haben. Es gab Philosophen, die aufgetreten sind und mit ihrer Rede versucht haben, Menschenmengen zu begeistern. Und der eine hat den einen Philosophen lieber gemocht, der andere den. Die einen fanden die philosophische Richtung besser, die anderen die. Kultur in Korinth war davon geprägt, Wettbewerb zu haben, Konkurrenzdenken zu haben. Und dieses Denken hat sich in der Gemeinde fortgesetzt. Es gab die einen, die haben den Apostel lieber gemocht, die anderen haben den anderen Apostel, den anderen Prediger bevorzugt. Aber Paulus macht deutlich und ermahnt die Gemeinde, dass ihr Verhalten falsch ist. Er macht ihnen deutlich, so können wir in der Gemeinde nicht miteinander umgehen. Paulus macht deutlich, dass das Bemühen der Gemeinde Einheit sein soll. Wir sind vereint in Christus. Wir sollen durch unser Verhalten, durch das, was wir sagen, durch das, was wir leben, die Einheit in Christus deutlich machen. Paulus ermahnt die Gemeinde zur Einheit. Das ist ein großes Ziel. Das ist das große Ziel des Briefes, könnten wir fast sagen. Die Gemeinde soll Einheit und nicht Spaltung zum Ausdruck bringen. Deshalb habe ich der Predigt auch den einfachen und kompakten Titel gegeben. Einheit. Ich denke, das kann man sich merken. Einheit kann man sich merken. Und wir werden drei Punkte betrachten. Wir werden betrachten das Ziel, dann das Problem und dann als drittes die Lösung. Das Ziel, das Problem und die Lösung. Und damit haben wir eine sehr einfache und praktische Struktur, einen einfachen Aufbau. Paulus zeigt der Gemeinde, was das Ziel sein sollte. Er macht dann deutlich, warum das im Moment bei ihnen nicht möglich ist, welches Problem bei denen in der Gemeinde herrscht. Und dann zum Schluss zeigt er durch seinen Dienst, anhand seines Dienstes, was die Lösung dieses Problems ist. Lassen Sie also beginnen mit dem Ziel. Das ist der erste Punkt, das Ziel. Das Ziel hat Paulus klar formuliert. Er sagt, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Paulus spricht hier eine Ermahnung aus. Ich ermahne euch, sagt er. Und Paulus ermahnt sie, weil er das Problem kannte. Und wir müssen nicht so tun, als ob wir das Problem nicht kannten, weil wir haben es gerade gelesen. Das Problem war Spaltung, das Problem waren Parteien. Und die einen in der Gemeinde waren auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Doch Paulus fordert sie genau zum Gegenteil auf. Nicht Parteiung, nicht Spaltung, sondern Einheit. Und er ermahnt sie, sagt er, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. Man könnte übersetzen, durch die Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. Paulus ermahnt die Gemeinde also nicht, weil er persönlich denkt, dass es besser wäre, Einheit zu haben. Er weiß, dass es für die Gemeinde besser ist. Er ermahnt sie auch nicht, weil es seine Vorliebe ist oder aus seiner eigenen Autorität heraus. Er ermahnt sie, weil es Christi Autorität ist. Christus fordert Einheit in der Gemeinde. Ich kann sagen, Paulus ermahnt nicht selbst, sondern ermahnt in Christi Namen, anstatt Christi. Als Botschafter Christi ermahnt Paulus die Gemeinde in Korinth. Und er ermahnt sie und zeigt dabei drei Dinge auf. Drei Dinge, in der er sie ermahnt. Als erstes sagt er der Gemeinde, sie soll einmütig sein in ihrer Rede. Und wenn wir es wörtlich übersetzen würden, würde es ungefähr heißen, ich ermahne euch, dass alles dieselbe Rede ist. Alles soll die gleiche Rede sein. Das Gleiche soll aus ihnen kommen. Sie sollen das Gleiche sprechen, so können wir übersetzen. Im Abschnitt davor haben wir gesehen, dass das Evangelium, oder wie Paulus es bezeichnet, das Zeugnis des Christus, das ist, was in der Gemeinde gefestigt ist. Das ist, was die Gemeinde eigentlich eint. Das Evangelium, das Zeugnis Christi. Die Kirche Jesu Christi hat ein Evangelium, an das sie glaubt. Und sie soll dieses eine Evangelium gemeinsam bekennen. Das soll ihre Rede prägen. Das soll ihre Einheit prägen, das Evangelium in Christus. Und dazu fordert Paulus die Gemeinde auf, dass sie dasselbe reden. Wir haben als Gemeinde dieselbe Wahrheit, wir haben dasselbe Wort Gottes, wir haben denselben Glauben und das sollte das, was wir reden, vor allem was wir auch untereinander reden, prägen. Das sollte das sein, was aus unserem Herzen kommt. Wissen, Politiker können heutzutage lange Reden halten, in denen sie versuchen, andere Parteien schlecht zu machen, obwohl es eigentlich keinen wirklichen Unterschied gibt. Wir haben vielleicht alle das Kanzlerduell vor der Wahl betrachtet, wo man am Ende rausgegangen ist und gedacht hat, und jetzt? Aber man braucht einen Grund, um besser dazustehen. Man braucht einen Grund, damit die eigene Partei gewählt wird. Und deshalb versucht man, Bagatellen, Kleinigkeiten zu Riesenproblemen aufzumachen, um zu zeigen, wie viel besser man ist. Und in Korinth fanden wir ein ähnliches Problem. Es waren zwar keine Politiker, für die man sich entscheiden musste. Es waren keine Parteien, die für irgendwas gewählt werden mussten. Und trotzdem hat die Gemeinde sich in Gruppen geteilt. Und die eine Gruppe hat Paulus bevorzugt, während die andere Apollos bevorzugt hat. Dann kam die dritte Gruppe und gesagt, nee, Kephas, also Petrus ist der viel bessere Apostel. Und zum Schluss kamen noch die ganz Geistlichen, die gesagt haben, wir gehören zu Christus. Paulus sagt hier, dass Christus sie ermahnt, nicht die Unterschiede zu riesigen Problemen zu machen. Denn wenn wir ehrlich sind, theologisch gab es wahrscheinlich kein Problem. Die Apostel haben alle das gleiche Evangelium, alle die gleiche Wahrheit gelehrt. Und gäbe es theologische Probleme, hätte Paulus sie angesprochen. Und das ist das, was Paulus immer macht, wenn es angesprochen werden muss, spricht er theologische Probleme an. Die Unterschiede waren vielleicht die Art, in der Petrus oder Paulus gepredigt haben. Der Unterschied war vielleicht der Charakter des einzelnen Apostels. Der eine hat den Charakter des Apollos bevorzugt, während der andere den Charakter des Paulus bevorzugt hat. Vielleicht war einer von Anfang an in der Gemeinde und kannte Paulus als den Gründer und andere kannten vielleicht nur Petrus als den Prediger. Aber was wir wissen und woran wir festhalten sollen, ist, dass die Gemeinde Einheit zeigen soll, indem sie dasselbe redet. Das ist das, was Paulus will. Redet nicht über die Unterschiede, redet nicht über die Vorlieben verschiedener Prediger, sondern redet über die Einheit. Das ist das Ziel. Einmütig sein in der Rede. Als zweites ermahnt Paulus die Gemeinde, vielleicht etwas zu spät, er sagt, und es soll keine Spaltung unter euch sein, dass ihr keine Spaltung unter euch zulasst. Problem ist, die Gemeinde war schon gespalten, sonst hätte Paulus dieses Problem nicht aufgreifen müssen. Die Gruppen haben schon existiert und dennoch gilt das Prinzip, was Paulus hier anwendet. Lasst keine Spaltung zu. Als Kirche sollen wir niemals Spaltung zulassen. Solange die gleiche Wahrheit herrscht und das gleiche Evangelium gepredigt wird, solange die gleiche Lehre, die wir bekennen, gelehrt wird, darf und soll keine Spaltung entstehen. Die Spaltung in Korinth, und das müssen wir festhalten, basiert nicht auf Theologie. Wir reden hier nicht davon, dass es theologische Unterschiede gibt und dass man deswegen verschiedene Kirchen hat. Die Spaltung in Korinth basiert auf persönlichen Vorlieben, nicht auf Basis von Theologie. Wären das theologische Gründe gewesen, hätte Paulus sie angesprochen. Das habe ich schon gesagt. Der Apostel warnt uns im Prinzip hier davor, uns nicht zu zerkriegen, weil wir eine Person lieber mögen als die andere. Oder weil wir vielleicht eine Form der Predigt lieber mögen als eine andere. Oder weil wir vielleicht gewisse Lieder bevorzugen, die andere nicht so sehr mögen. Paulus warnt uns hier vor allem, Menschen anzuhängen. Sobald wir anfangen, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, fangen wir an, das Falsche ins Zentrum zu stellen. Oder wir fangen an, das Zentrum zu verlassen, wenn wir wollen. Genau das sollen wir nicht tun. Denn sobald wir das Evangelium als Zentrum verlassen, fördern wir Spaltung, fördern wir, dass wir uns in Parteien aufspalten. Wir sollen stattdessen die Einheit bewahren, wir sollen uns nicht spalten. Das zeigt uns Paulus dann auch nochmal in der dritten Aufforderung. Die Gemeinde soll einmütig sein in ihrer Rede, die soll keine Spaltung zulassen. Und als drittes fordert er sie auf, sie sollen vollständig zusammengefügt sein in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mit anderen Worten, die Mitglieder einer Kirche sollen die gleiche Überzeugung haben. Sie sollen das gleiche Glauben, das gleiche Leben. Sie sollen eins sein in der Lehre, die verkündet ist. Die Wörter hier sprechen von Denken und von Überzeugtsein. Die Einzelnen in der Gemeinde müssen zusammenwachsen, sind vollständig, wenn sie nach dem gleichen streben, wenn sie von der gleichen Wahrheit überzeugt sind. Wir vereinen uns nicht um Menschen, wir vereinen uns um die Wahrheit. Es gibt innerhalb einer Gemeinde nichts Schlimmeres, wenn einzelne Mitglieder denken, sie wüssten es besser als das Wort Gottes oder die Bekenntnisse der Gemeinde. Wenn einzelne Mitglieder anfangen zu denken, aber ich weiß es besser, als was unsere Bekenntnisse sagen, wir müssen es eigentlich so machen. Oder wenn sie denken, ja, das Wort Gottes, aber vielleicht versuchen wir doch was anderes. Das Wichtigste in der Gemeinde ist, dass wir vereint sind in dem, was wir glauben, dass wir vereint sind in der Lehre. Gibt es Argumente wie, aber andere Gemeinden machen es doch anders. Und dieser eine Prediger hat doch ganz anders gepredigt. Aber das ist nicht das, wonach wir schauen. Wir schauen nach der gemeinsamen Glauben, nach dem, was wir gemeinsam bekennen, nach dem, was das Wort Gottes uns lehrt, nach dem, was wir gemeinsam aus dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist erkannt haben. Das bedeutet, dass wir uns nicht spalten, sondern dass wir einer Gesinnung sind, dass wir zusammen eines Geistes sind, dass wir eine gemeinsame Überzeugung haben, vielleicht nicht politisch, vielleicht nicht, was den Fußballvereine angeht, aber wir sind einer Gesinnung und einer Überzeugung, was den Glauben angeht. Wir glauben das gleiche Evangelium. Und die praktische Anwendung daraus ist, dass wir Bekenntnisse haben, dass wir dasselbe Bekenntnis haben, dass nicht jeder in der Gemeinde anfängt, sein eigenes Bekenntnis zu schreiben, sondern dass wir uns um ein Bekenntnis vereinen oder um mehrere Bekenntnisse, wo wir sagen, die Wahrheit ist dort sichtbar, dass wir uns um diese Bekenntnisse vereinen. Bekenntnisse ersetzen nicht die Bibel, aber sie fassen für uns die Bibel zusammen. Das, was die Bibel lehrt, finden wir zusammengefasst in unseren Bekenntnissen. Und jedes Mal, wenn wir in die frühe Kirche schauen und es sind neue Ideen und neue Lehren aufgekommen, ist was geschehen? Die Kirche und die Führer der Kirche haben sich zusammengesetzt und haben diese Ideen und Theologien besprochen. Und wenn sie unbiblisch waren, haben sie sie abgewehrt. Wie? Dadurch, dass sie Bekenntnisse geschrieben haben, in denen die Wahrheit deutlich wird. Und wenn keine Bekenntnisse geschrieben worden ist, konnte diese neue Lehre, die aufgekommen ist, durch schon bestehende Bekenntnisse als falsch bewiesen werden. Die Kirche hat schon immer Bekenntnisse genutzt, um die Einheit zu wahren, um die Einheit der Kirche zu fördern. Und wir als Älteste, wir als Pastoren sind davon überzeugt, dass wir Bekenntnisse brauchen, um die Einheit der Kirche zu bewahren. Unsere Denomination ist davon überzeugt, dass die Bekenntnisse, die wir haben, unsere Einheit bewahren. Und das ist es, worum es am Ende geht. Es geht darum, dass wir Einheit bewahren. Das ist das Ziel, das Paulus hatte. Das Ziel war die Einheit der Gemeinde. Zusammengefügt sein in einem Glauben. Er ermahnt sie durch Christus, dass sie zusammenwachsen und dass sie zusammenarbeiten. Sie sollten sich nicht spalten, sondern sie sollten einer Gesinnung sein, einer Überzeugung sein. Aber das war im Korinth nicht möglich. Warum es nicht möglich ist, sehen wir im zweiten Punkt, nämlich dem Problem. Das ist der zweite Punkt, das Problem. Das Problem schon mehrfach angesprochen, es gab Parteien in der Gemeinde. Wir gehen eigentlich davon aus in der Theologie, dass die Gemeinde Paulus einen sehr langen Brief geschrieben hat, wo sie viele Fragen gestellt haben. Wir sehen es später in Kapitel 7, wenn es um Ehe und Ehescheidung und so weiter geht, dass die Gemeinde Fragen beantwortet haben musste. Und Paulus beantwortet diese Fragen gerne. Aber das erste Problem, was Paulus in der Gemeinde anspricht, war nicht von den Korinthern als Frage, sondern musste er über jemand anderes hören, nämlich dem Haus der Chloe. Es war vielleicht ein Haushalt, der Mitglied in der Gemeinde war, der diese ganze Spaltung miterlebt hat und Paulus gefragt hat, was soll das? Ist das das, was wir als Christen tun? Ist das das Evangelium, das wir glauben, dass wir uns innerhalb der Gemeinde auf einmal zerkriegen und aufspalten und in Gruppen trennen? Das Problem war, dass die Mitglieder gesagt haben, ich bevorzuge den einen, die anderen den anderen und die ganz Geistlichen, wie ich schon gesagt habe, haben dann so getan, als ob sie für Christus sind. Wir wissen gar nicht genau, wie diese Gruppen entstanden sind. Paulus lässt uns darüber im Unklaren. Wir wissen einfach nur, dass sie da waren. Wahrscheinlich mochten die einen den einen Apostel lieber als den anderen. Das ist die einfachste Erklärung. Die eine, warum auch immer. Aber was wir wissen ist, dass Paulus hier keine theologischen Unterschiede anspricht, dass es also eher um Vorlieben ging. Macht die Persönlichkeit vielleicht lieber, die Art. Vielleicht fanden sie den Humor des einen Apostels besser als den anderen. Vielleicht hatten sie auch nicht gefallen, dass Paulus, als er nach Korinth kam, um die Gemeinde zu gründen, mit zerrissenen Kleidung kam, weil er in den Städten zuvor gesteinigt und verfolgt worden ist. Was wir wissen ist, dass die Parteien entstanden sind aufgrund von Vorlieben und nicht aufgrund von Lehren. Nicht aufgrund von Inhalt, sondern aufgrund von äußerem Erscheinen vielleicht. Vom Auftreten. Lass uns ehrlich sein, wir alle kennen dieses Phänomen in unserer Zeit. Wir leben im 21. Jahrhundert. Internet ist nicht gerade erst gestern erfunden worden. YouTube und andere Video- und Predigtportale gibt es schon länger. Und wir alle können, wann auch immer wir wollen, uns den Prediger anhören, den wir bevorzugen. Und jeder von uns neigt vielleicht dazu, unter der Woche sich gewisse Prediger lieber anzuhören als andere, wenn wir die Zeit finden, uns Predigten anzuhören. Wir suchen uns die Prediger, die vom Stil her besser zu uns passen, die wir lieber hören, die vielleicht warmherziger sind oder die vielleicht direkter sind oder die vielleicht klarer sind. Wir alle finden genug Argumente, um uns unseren Lieblingspastor rauszusuchen. Und wir denken vielleicht, aber das ist doch nicht dasselbe wie in Korinth. Es ist doch gut, dass wir unter der Woche Predigten anhören. Es ist doch gut, dass wir Prediger haben, denen wir gerne zuhören, solange die Wahrheit stimmt. Das Problem ist am Ende dasselbe. Man muss im Internet nicht mal lange unterwegs sein, um Foren zu finden, wo darüber diskutiert wird, welcher Pastor besser ist als der andere. Man muss nicht lange unterwegs sein, um zu sagen, der eine Pastor ist schlecht und der predigt viel besser. Selbst wir Christen im 21. Jahrhundert neigen dazu, Menschen zu bevorzugen. Gewisse Pastoren, gewisse Älteste, gewisse Prediger zu bevorzugen. Ich erinnere mich, als ich vor einigen Jahren in New York war, wurde mir immer wieder danach die Frage gestellt, warst du bei XY in der Gemeinde? Warst du bei dieser einen Person im Gottesdienst? Als ob die Kirche dieser einen Person gehören würde. Und als ob ich in einen Gottesdienst gehe, weil dort eine gewisse Person Pastor oder Ältester oder Prediger ist. Seht ihr, wir neigen immer wieder dazu, Star-Pastoren zu erzeugen. Und teilweise so weit, dass wir sie sogar verehren. Dass wir die Pastoren auf einen Thron setzen, wo sie vielleicht nicht hingehören. Ich habe vor einigen Monaten ein interessantes Interview mit einem Theologieprofessor aus den USA gehört, der jedes Semester, den Erstjahrgang, die Frage gestellt hat, welcher Pastor, welcher Prediger hat dich in deinem Leben am meisten geprägt in deinem geistlichen Leben? Und in 2 Jahren oder in 3 Jahren hat er einen einzigen Studenten gehabt, der die Antwort gab: mein Pastor in meiner Heimatkirche. Alle anderen haben irgendwelche bekannten Pastoren, Prediger, die sie im Internet gehört haben, aufgezählt. Seht ihr, wir können nicht so tun, als ob wir nicht dasselbe Problem oder zumindest dieselbe Gefahr wie in Korinth hätten. Gerade dadurch, dass wir so vernetzt sind, haben wir noch mehr die Möglichkeit, in diese Falle zu treten. Wir neigen als Menschen nun mal dazu, dass wir uns Personen suchen, mit denen wir uns identifizieren können. Wir suchen uns Personen, die uns ähnlich sind, Personen, die uns lieber sind. Und wenn wir das tun, fangen wir an, das Wesentliche, das, worum es eigentlich geht, aus dem Auge zu verlieren. Wir verlieren die Botschaft, nämlich das gleiche Evangelium, aus dem Auge. Achtet darauf, welche Ironie Paulus anwendet, um die Gemeinde das deutlich zu machen. In Vers 13, er sagt: Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf dem Namen des Paulus getauft? Er könnte auch sagen: Oder ist etwa Petrus für euch gekreuzigt worden? Ist Apollos derjenige, auf dessen Namen ihr getauft worden seid? Wenn wir Menschen in den Mittelpunkt stellen, fangen wir an, das Wesentliche, Christus, nämlich zu verlieren. Wenn wir in unseren Gemeinden Spaltung haben, dann haben wir letzten Endes keine Einheit mehr in Christus. Wenn wir anfangen, Fanlager aufzubauen und zu bilden, dann zerteilen wir Christus, obwohl wir ein Leib sind, obwohl wir einen Glauben haben, ein Evangelium. Warum also fängt man an, sich über Prediger zu streiten, über Pastoren Parteien zu bilden? Warum ist es uns so wichtig, der einen Gruppe innerhalb der Kirche anzugehören und nicht der anderen? Sind wir mittlerweile wie Politiker geworden? Sind wir zerstritten, weil wir einen Christus haben, der zerteilt ist? Weil wir Personen anhängen? Jesus sagt, dass wir ein Leib sind und dass wir füreinander da sein sollten. Wenn wir zerteilt sind, dann sind wir kein Zeugnis. Christus hat gesagt, wir werden erkannt an der Liebe füreinander, nicht dafür, dass wir untereinander Gruppen bilden, sondern dass wir uns untereinander lieben und als Einheit uns unterstützen. Wir sollten also nicht über Prediger oder Predigtziele streiten, wir sollten uns viel lieber in der Wahrheit Christi vereinen und Einheit erzeugen. Paulus kann in diesem Fall natürlich nicht über die anderen sprechen, aber er spricht über sich selbst und er ist darüber verwundert, dass die Gemeinde eine Gruppe hat, die ihm anhängt anstatt Christus. Die ihm folgt anstatt Christus, als wäre Paulus für sie gekreuzigt worden. Manche in der Gruppe haben sich vielleicht so verhalten, dass sie auf den Namen des Paulus getauft sind. Wir sind die Jünger des Paulus. Binden, liebe Geschwister, hier eine klare Warnung. Die Warnung ist: Setzt nicht Menschen dorthin, wo Christus sein sollte. Macht nicht Menschen zu dem, was Christus für uns sein sollte. Wir sind nicht auf irgendeinen Menschen hingetauft, sondern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Nicht irgendein Mensch hat uns erlöst, sondern Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Wir stehen, wie ich erwähnt habe, in derselben Gefahr wie in Korinth. Wir suchen uns unsere Lieblingsprediger, wir suchen uns unsere Favoriten. Und das ist das, was am Ende zur Spaltung führen kann, was am Ende dazu führt, dass wir uns zerkriegen vielleicht sogar. Und vielleicht sagt ihr, wir stehen noch gar nicht in der Gefahr. Vielleicht sagt ihr, wir sehen nicht diese Zerteilung in der Gemeinde, dass wir verschiedene Pastoren bevorzugen. Aber das Problem ist nicht unbedingt, dass wir nur Prediger bevorzugen. Vielleicht sind es einfach immer die gleichen Leute, mit denen wir nach dem Gottesdienst uns unterhalten. Vielleicht sind es einfach Gruppen, die sich automatisch und natürlich anfangen zu bilden, die später zu Spaltung führen können, die später zu eine Art Krieg führen können, wenn wir sagen, aber die Gruppe macht das und wir sollten es auch machen und die Gruppe mag uns gar nicht, aber wir mögen die Gruppe. All das kann früher oder später passieren. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht anfangen, uns in Gruppen aufzuteilen als Kirche. Vor allem, wenn eine Gemeinde wächst und größer wird, ist die Gefahr immer da, dass wir mehr und mehr uns in kleine Gruppen zerteilen. Aber genau das sollten wir nicht machen. Wir sollten versuchen, die Einheit zu bewahren. Wir sollten versuchen, nach dem Gottesdienst auch mal mit denen zu reden, mit denen wir nicht so oft reden. Vielleicht mit denen zu reden, die selbst nicht auf uns zukommen, weil sie vielleicht schüchterner sind, weil sie vielleicht introvertierter sind. Wir sollten versuchen, Gespräche mit denen zu führen, mit denen wir sonst keine Gespräche führen. Lasst uns als Gemeinde versuchen, Einheit zu zeigen, eins zu sein in Christus. Wir müssen als Kirche aufpassen, dass wir uns nicht in irgendeiner Art Gruppen zerteilen. Paulus gibt uns dafür eine Lösung. Er hat gesagt, das Ziel ist Einheit, Einheit in Christus. Das Problem waren die Parteien in Korinth. Das Problem ist, dass wir in der Gefahr stehen, diese Parteien zu bilden, auf der einen oder anderen Art. Und die Lösung ist wiederum Christus. Das ist der dritte Punkt, die Lösung. Paulus hat gefragt, ob Christus zerteilt ist, ob sie auf den Namen des Paulus getauft sind. Da macht Paulus klar, dass er nicht gekommen ist, um zu taufen, dass das nicht das primäre Anliegen, nicht das primäre Ziel seiner Arbeit war, sondern dass er gekommen ist, um zu predigen. Vers 17 sagt er, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Und vorher hat Paulus sogar gesagt, dass er dankbar ist, dass er nicht so viele getauft hat. Er ist sogar dankbar dafür, dass er eine Person und einen Haushalt kennt, den er in Korinth getauft hat. Das klingt fast so, als wäre Paulus gegen Taufe und würde sich gegen die Taufe aussprechen. Das ist nicht der Fall. Aber was er andeutet, ist, dass das Problem war, dass die Korinther sich wahrscheinlich auf den berufen haben, der sie getauft hat. Dass sie sich vielleicht in Parteien aufgeteilt haben, weil sie gesagt haben, Paulus hat mich getauft. Nein, Petrus hat mich getauft. Oder Apollos hat mich getauft. Und Paulus will deutlich machen, dass es nicht darum geht, wer wen getauft hat, sondern dass es ums Evangelium geht. Um die Botschaft der Erlösung. Die Gemeinde hat sich zerstritten, weil sie sich um Menschen gedreht hat. Doch die Gemeinde sollte sich um Christus drehen. Anstatt Parteien und Fanlager zu bilden, sollte die Gemeinde das Evangelium und Christus Zentrum haben. Paulus sagt, er hat das Evangelium gepredigt und zwar nicht mit Worten der Weisheit. Man könnte es hier als eine Art Ausrede des Paulus sehen oder als Entschuldigung, warum er nicht so gut gepredigt hat wie vielleicht Apollos oder Petrus. Jetzt macht auf jeden Fall deutlich, dass er nicht so gepredigt hat und nicht in seiner guten Rhetorik, wie es die Philosophen der Zeit gemacht haben, wie es die großen Redner der Zeit gemacht haben. Paulus sagt es, um deutlich zu machen, dass es nicht um die Rede geht, nicht um die Art der Rede, nicht um die Persönlichkeit, sondern um das Evangelium. Dass das Evangelium im Zentrum steht. Paulus wollte, dass die Botschaft des Kreuzes nicht entkräftet wird. Botschaft des Evangeliums ist das, worum es Paulus ging. Später in Kapitel 2 wiederholt er die Aussage, dass er sagt, ich bin nicht mit Redeweisheit gekommen, sondern in Furcht und Zittern habe ich unter euch gepredigt. Später in Kapitel 3 macht es noch einmal deutlich, dass er sagt, wer ist Apollos, wer ist Paulus? Der eine hat gepflanzt, der andere hat gegossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Das Evangelium, der Heilige Geist ist das, was die Gemeinde braucht. Die Kraft des Geistes, die Einheit in der Wahrheit, nicht irgendwelche Personen. Die Gemeinde sollte dieselbe Gesinnung und dieselbe Überzeugung haben. Und die Lösung, die Paulus der Gemeinde dazu anbietet, ist das Evangelium selbst. Die Wahrheit, das, was er gepredigt hat. Paulus war vielleicht derjenige, der die Gemeinde gegründet hat. Und er kam vielleicht nach Korinth als Erster und hat das Evangelium dort gepredigt. Und nach ihm kamen vielleicht Petrus und Apollos und die Gemeinde ist vielleicht unter ihnen noch gewachsen und größer geworden und vielleicht sogar im Glauben gestärkt worden. Aber Paulus kam vor allem nach Korinth, um das Evangelium zu predigen. Die Wahrheit. Petrus hat nichts anderes getan, als das Wort Gottes zu predigen. Apollos hat das Wort Gottes gelehrt. Was wir hier lernen, was Paulus der Gemeinde beibringen will, ist, dass die Gemeinde nicht von Personen abhängig sind. Diese Gemeinde in Berlin wird es erleben, Pastoren kommen und gehen. Im Idealfall bleiben Pastoren Jahre, Jahrzehnte, aber irgendwann sind sie weg, irgendwann gehen sie wieder, irgendwann werden sie woanders hin berufen, irgendwann werden sie vielleicht in ihre ewige Heimat berufen. Trotzdem wird die Gemeinde bestehen bleiben, wenn das Evangelium das Zentrum ist. Wenn wir anfangen, Gemeinden um Personen zu bilden, dann zerfallen die. Wir haben das in den letzten Jahren in den USA gesehen, dass ein großer Pastor auferstanden ist und riesige Gemeinden mit, wie weiß ich, wie vielen Campi, was auch immer der Plural ist, gegründet hat. Und als er gefallen ist, sind alle diese Gemeinden, diese eine große Kirche, zusammengebrochen und existiert nicht mehr. Wir können unsere Gemeinde, wir können unser Glauben nicht an Personen abbauen, auf Personen aufbauen oder hängen. Und dann sind wir dazu verflucht zu fallen. Wir können uns nicht an Sünder hängen, um heilig zu werden. Wir können uns nicht an Sünder hängen, um die Kirche Jesu Christi zu bauen. Wir brauchen allein Christus und das Evangelium. Das ist die Lösung, die Paulus anbietet. Vielleicht habt ihr nicht das Gefühl, dass wir als Gemeinde uns zerteilen im Moment. Aber trotzdem warnt uns Paulus vor der Gefahr. Die Gefahr ist reell. Die Gefahr ist groß. Und wir müssen uns davor hüten, dass wir nicht anfangen, den einen oder den anderen zu bevorzugen. Uns in die eine Gruppe zu stellen, anstatt in die andere. Wir sollten darauf achten, dass wir als Gemeinde eins sind. Dass wir als Gemeinde zusammenwachsen. Dass wir als Gemeinde Einheit haben in Christus. Dass wir eine Rede haben, einmütig sind in unserer Rede. Dass wir eine Gesinnung haben, eine Überzeugung. Anstatt uns zu zertrennen, lasst uns zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören. Anstatt Parteien zu bilden, lasst uns zusammenkommen und gemeinsam beten. Anstatt uns zu trennen, lasst uns auf unsere Bekenntnisse schauen und schauen, was sie uns lehren. Lasst uns Christus im Mittelpunkt behalten und nicht irgendwelche Menschen. Ich könnte morgen wechseln. Einige von euch könnten morgen nicht mehr wechseln. Einige von euch wissen, dass sie vielleicht in einem oder zwei Jahren gar nicht mehr in Berlin sind. Und dennoch ist die Gemeinde vereint in Christus. Lasst uns beten.